Im Buch der Prediger steht: Ein jegliches hat seine Stunde, seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Im Philipperbrief heißt es: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. So, wir wissen, die Dinge brauchen ihre Zeit. Es gibt keinen Weg der Abkürzung zur inneren Reife. Wir brauchen Jahre, um erwachsen zu werden, und eine Frucht braucht Monate, um zu reifen. Das Gleiche gilt für die Frucht des Heiligen Geistes. Auch die entsteht nicht in Sekunden. Die Entwicklung eines Charakters, der Christus ähnlich ist, lässt sich nicht beschleunigen. Geistiges Wachstum braucht ebenso wie körperliches Wachstum seine Zeit, wenn es gesund sein will. Wir haben jetzt zum Beispiel nochmal uns all die Zellgründungen angeschaut, die geplant sind, und wir werden das eine oder andere verändern. Wir werden nicht jede Zelle im Moment öffnen, die wir öffnen könnten, weil wir einfach sagen, wir wollen jedem Leiter Zeit lassen, reif zu sein, das zu tun. Und das sind einige ein bisschen reifer als andere, und das ist keine Wertung, sondern einfach eine Entwicklung, die getan werden muss, die gegangen werden muss. Wir wollen, dass jede Zelle ein sicherer Ort ist, wo ich hingehen kann, wo Stabilität da ist, wo Dinge einfach vorhanden sind, die jemand nach einem halben Jahr Christsein meistens noch nicht hat oder nach einem Jahr manchmal noch nicht. Und wir wollen darauf zugehen und wollen jedem Zeit lassen. Auch wenn das Engagement noch so da ist und so ein Herz dafür, es ist so fantastisch. Aber wir möchten uns Zeit lassen und möchten hier niemanden zu früh irgendwo reinsetzen, wo er nachher Schwierigkeiten kriegt. So ist es gut, sich reifen zu lassen, ne? Wenn man versucht, den Reifungsprozess einer Frucht zu beschleunigen, dann verliert sie an Geschmack. Vielerorts werden Tomaten zum Beispiel gewöhnlich unreif gepflückt, damit sie während des Transports nicht zermatschen. Bevor sie verkauft werden, werden sie mit Kohlendioxid besprüht, damit sie noch rasch rot werden. Diese besprühten Tomaten sind zwar essbar, aber sie sind geschmacklich nicht mit den frisch geernteten Tomaten zu vergleichen, die in Ruhe reifen konnten. Mein Schwiegervater, der gibt uns hier jedes Jahr immer so ganz tolle Tomaten. Er hat so ein paar Tomatenstöcke immer und das sind dann so Sorgteile. Und die sind ohne Spritzmittel, ohne irgendwas, die durften in aller Ruhe reifen. Und wenn sie reif sind, dann kommen sie bei uns auf den Tisch und wir freuen uns dran. Und die schmecken 10-mal besser als jeder aus dem Supermarkt, die so auf die schnelle Art und Weise reifen mussten. Während wir uns um die Geschwindigkeit unseres geistigen Wachstums Gedanken machen, beschäftigt sich Gott viel mehr mit der Qualität unseres Wachstums. Gott sieht unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit und im Hinblick auf die Ewigkeit, und darum hat er niemals Eile. Er hat kein Zeitproblem. Wie reagieren wir auf Jesus? Viele Menschen reagieren auf Jesus, auf das Anklopfen von ihm erst dann, wenn das Leben sie fast ganz zermürbt hat. Sie müssen erst in Probleme kommen, die sie nicht lösen können, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Dann versucht man es halt mal mit Gott. Während einige von uns ihr Leben für Jesus öffnen, wenn er das erste Mal an ihre Tür anklopft, dann sind die meisten von uns doch eher zurückhaltend. In diesem Moment, in dem du dich jedoch für Jesus entscheidest und öffnest, errichtet Gott in dir einen Brückenkopf. Ein Begriff aus dem Militärischen, eine erste Landnahme im Feindesland. Und dieser Brückenkopf wird ausgeweitet. Wir kennen die Geschichte der Landung in der Normandie. Es sind viele Bücher und Filme und Dings drüber gemacht worden. Die ersten 24 Stunden waren die entscheidenden. Hätten die Alliierten es nicht geschafft, in dieser Zeit einen Brückenkopf zu bilden, wäre die Landung gescheitert. Und der Krieg wäre möglicherweise ganz anders ausgegangen oder noch viele Jahre länger gegangen. So auch der Krieg gegen Sünde oder der Krieg gegen unser Fleisch, den gilt es zu kämpfen. Wir müssen Gott einen Brückenkopf ermöglichen in unserem Leben, indem er einfach von dem aus er anfängt, das Land zurückzuerobern, was der Feind besetzt hatte. Du denkst vielleicht, dass du ihm dein ganzes Leben anvertraut hast, doch tatsächlich gibt es sehr viel mehr in deinem Leben, das du dir nicht bewusst gemacht hast, ob es wirklich schon Gott gehört. Du kannst Gott nur so viel geben, wie du im Moment überblickst. Wir überblicken nie alles zur gleichen Zeit. Unser Leben ist sehr viel komplexer. Nachdem Jesus den Brückenkopf hat, beginnt er immer mehr Territorium einzunehmen, bis alles in deinem Leben schließlich ihm gehört. Ja, es wird Kämpfe und Schlachten geben, doch das Ergebnis wird nie in Zweifel gezogen werden. Gott hat versprochen, das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch zu vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ist doch eine gute Botschaft, oder? Er ist an der Arbeit in jedem von uns. Nachfolge ist der Prozess der Ausrichtung auf Christus. Nachfolge ist nicht eine Momentanaufnahme, sondern es bedeutet eine prozesshafte Ausrichtung auf Christus, auf seine Persönlichkeit, seine Werte, seine Liebe, sein Wort. In der Bibel heißt es, wenn das geschieht, werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Dein Ziel ist es also, Christus ähnlicher zu werden. Doch der Weg dorthin wird ein ganzes Leben lang andauern. Die ersten Etappen dieses Weges, die haben wir uns schon angeschaut. Etwas zu glauben war das erste Lebensziel von jedem Menschen. Anbetung. Das zweite war, zu etwas dazuzugehören. Durch die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und das dritte, um zu etwas zu werden. Da haben wir über Nachfolge gesprochen. Das schließen wir heute auch ab, dieses Thema für diese Reihe. Das sind unsere ersten Etappen. Etwas zu glauben, zu etwas dazuzugehören und zu etwas zu werden. Gott möchte, dass du jeden Tag ein bisschen mehr wie Jesus wirst. Darum hat Paulus geschrieben im Kolosserbrief, zieht jetzt neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Lasst euch von Gott erneuern. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen hat. Und welches Bild ist das? Nach seinem Bild, oder? Genesis 1, er schuf die Menschen nach seinem Bild. Ja, er hat einen hohen Standard gesetzt und er hat uns fähig gemacht, diesen hohen Standard zu erreichen. In der heutigen Zeit sind wir von Geschwindigkeit besessen. Aber Gott interessiert sich viel mehr für Stärke und Stabilität als für Schnelligkeit. Formel 1 ist ja eine schöne Sache, aber wer will so ein Auto wirklich haben? Unpraktisch für Urlaubsfahrten, zu Großeinkäufen und all das, steht ihr? Gott interessiert sich vielmehr für Stabilität und für Stärke. Wir wollen den schnellen Weg. So sind wir oft. Wir wollen die Abkürzung nehmen. Querbeet durch den Wald oder durchs Feld. So, wie komme ich schneller auf die andere Straße? Wir wünschen uns eine Sofortlösung. Wir wollen eine Predigt, ein Seminar oder eine Erfahrung, die augenblicklich alle Probleme und alle Versuchungen beseitigt, uns von allen Wachstumsschmerzen bewahrt. Nur diese Predigten gibt es nicht. Wahre Reife ist nie das Ergebnis einer einzigen Erfahrung, egal wie kraftvoll oder bewegend sie war. Ja, Erfahrungen können Anstöße bieten, gute Anstöße in die richtige Richtung. Wir waren mehrfach in Toronto oder in Pensacola, Orte, wo man ja von diesen Erfahrungen besonders spricht. Jawohl, Erfahrungen gehen davon aus. Aber wenn das alles ist, dann bleibt nachher nur ein schaler Beigeschmack zurück. Wenn es nicht den Charakter nachhaltig verändert und prägt, dann ist die schönste Erfahrung wenig wert. Wachstum vollzieht sich stufenweise. Paulus weist darauf hin, wenn er an die Gemeinde in Korinth Folgendes schreibt. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Bild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Er spiegelt sich. Er spiegelt uns wieder und möchte, dass wir diesem Bild ähnlicher werden. Warum dauert das alles so lange? Wir leben doch in einer Fast-Food-Gesellschaft. Alles geht schnell heute. Mal schnell seinen Arbeitsplatz los, mal schnell seinen Burger. Da lacht keiner, ne? Ist ernst. Natürlich könnte Gott uns sofort verändern, doch er hat sich entschlossen, uns langsam zu verwandeln. Jesus macht sich bewusst Gedanken über die Entwicklung seiner Jünger. Ebenso wie Gott den Israeliten erlaubte, das versprochene Land nach und nach einzunehmen, damit sie nicht überwältigt wurden, zieht er es auch vor, in unserem Leben viele kleine Schritte mit uns zu gehen und damit zu arbeiten mit uns. Warum dauert es so lange, sich zu verändern und zu wachsen? Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Vielleicht bist du schon Jahre mit Gott unterwegs und denkst, boah, Und da kommt irgendwie so ein junger Gläubiger und ist nach einem Jahr dreimal so weit gegangen wie ich in 10. Es gibt Gründe dafür. Und wenn ich die verstehe, werde ich zum einen vielleicht manchmal ein bisschen entspannter und zum anderen vielleicht manchmal ein bisschen eifriger. Grund 1. Wir lernen langsam. Oft müssen wir eine Lektion 40 oder 50 Mal wiederholen, um sie wirklich zu begreifen. All das, was ich Ihnen hier heute predige, von dem erreicht im Durchschnitt nur 5% Ihr Langzeitgedächtnis. Das heißt, wenn Sie nächste Woche jemand darauf anspricht, werden Sie von diesen 5% erzählen können und der Rest wird schon wieder verblassen. Das heißt, Sie müssten diese Predigt ein paar Mal hören, um alles zu behalten. Ist nicht so ermutigend für die Prediger, wenn Sie das mal wissen, ne? Die Probleme kehren wieder und wir denken nicht schon wieder, ich habe jetzt wirklich begriffen, Gott ist gut, aber Gott weiß es besser. Die Geschichte Israels zeigt, wie schnell wir die Lektionen vergessen, die Gott uns lehrt und wie schnell wir in unsere alten Verhaltensmuster zurückfallen. Wir brauchen immer wieder Anleitung von Gott oder von Menschen, die Gott dazu gebraucht. Der zweite Grund, also wir lernen langsam, ist, wir müssen viel verlernen. Viele Menschen gehen mit ihren Problemen, die sich über die Jahre entwickelt haben, zu einem Berater und sagen, heilen Sie mich jetzt, ich habe eine Stunde Zeit. Haben wir auch schon erlebt. Ist dann ein bisschen naiv manchmal, nicht wirklich bösartig, aber nicht wirklich mit Erkenntnis gespickt. Wie soll ich in einer Stunde eine Krise heilen, die über Jahre entstanden ist? Das macht Gott auch nicht. Er heilt es Stück für Stück, weil er deckt Stück für Stück auf, was dazu geführt hat. Diese Menschen erwarten in ihrer Naivität eine schnelle Lösung für seit langem bestehende, tief verwurzelte Probleme. Da die meisten unserer Probleme und alle unsere schlechten Angewohnheiten nicht über Nacht entstehen, ist es eher selten, dass sie plötzlich wieder verschwinden. Das ist schon mal passiert, aber die Regel ist es nicht. Normalerweise erfordert der Prozess harte Arbeit. Darum heißt es ja auch, legt den ganzen alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Hey, das ist nicht so einfach, so einen alten Menschen auszuziehen. Das ist nicht wie die Klamotten, die wir wechseln. Da ist ja vieles an alten Wunden, an alten Verletzungen, an Verkrustungen, an Fehlhaltungen, die wir langsam aber sicher erkennen und dann kommen die raus. Oft durch Krisen, in Kommunikation, wenn Dinge konfrontiert, auf einmal merke ich, boah, da bin ich ja noch ganz wund an dem Punkt. Und dann ist es eine Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Dann würden wir alles auf einmal feststellen, wir würden verzweifelt zusammenbrechen. Versteht ihr? Gott ist ja Gnade. Er weiß, dass wir das nicht verkraften würden. Er kennt all unsere Fehlhaltungen. Wir kennen nicht mal 10% davon heute. Ich ermutige euch gerade. Ja? Obwohl dir in einem Augenblick der Entscheidung für Jesus ein neues Wesen gegeben wird, hast du immer noch die alten Gewohnheiten, Verhaltensmuster und Praktiken. Die sind in dir und die müssen entfernt und ersetzt werden. Und das ist eben ein Prozess. Der dritte Grund. Erstens, wir lernen langsam. Zweitens, wir müssen viel verlernen. Und drittens, wir haben Angst davor, ehrlich der Wahrheit über uns ins Gesicht zu sehen. Niemand macht das gerne. Vor allem, wenn sie negativ ist. Ich habe bereits betont, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Doch oft sorgt sie zunächst einmal dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Die Angst vor dem, was wir vielleicht entdecken könnten, wenn wir uns unseren eigenen Charakterschwächen ehrlich stellen, hält uns im Gefängnis der Leugnung gefangen. Ja, ja, die anderen. Mir passiert sowas nicht. Auch so ein Problem wie der würde ich nie haben. Aber was habe ich für eins? Wo steckt meine Schwachstelle? Bin ich bereit, mich damit zu beschäftigen? Oder mich nur in meinen guten Seiten? Ja, da bin ich drüber. Das habe ich unter den Füßen. Da bin ich stark. Haben wir doch auch, oder? Das ist doch das, was ich an oberflächliche Kommunikation nenne. Wenn wir immer nur darüber reden, was wir alles gut können, dann sind wir auf einer oberflächlichen Kommunikationsebene. Mit wenigen Leuten reden wir wirklich über das, was wir nicht so gut können oder wo wir gar wirklich versagt haben. Was Alex hier heute gemacht hat und Susan, das war eine Ebene, die werdet ihr sehr selten finden. Deswegen rührt sie uns auch immer wieder an, weil wir so ein bisschen neidisch sind. Und sagen, boah, also, das würde ich auch gern können. Ich hätte auch gerne so ein Vertrauen, dass ich das jemandem sagen würde und so. Ja. Und das ist eine Herausforderung. Wir können das lernen und wir können Menschen finden, denen wir vertrauen können. In dieser Gemeinde gibt es eine ganze Menge. Ich habe bereits von Angst gesprochen. und die Angst vor dem, was wir entdecken, lähmt. Nur wenn es Gott erlaubt ist, das Licht der Wahrheit auf unsere Fehler und Sünden zu werfen, dann können wir anfangen, an ihnen zu arbeiten. Deshalb kannst du nicht ohne eine ehrliche, lernbereite Haltung wachsen. Solange du mit der Haltung kommst, ich sag dir, wo es lang geht, wirst du nichts lernen können. Wenn du mit der Haltung kommst, ich möchte lernen, bitte, ich bin bereit, alles nochmal neu zu überdenken. Wenn jemand Mitglied hier werden möchte, dann, und er kommt aus einer anderen Gemeinde, dann ist mein Standardsatz immer der folgende. Wenn du hier glücklich werden willst, musst du alles vergessen, was du vorher gelernt hast. Das ist erstmal ein Schock da. Wie? Also ich bin doch schon 20 Jahre Christ und habe so viel gelernt. Vergiss alles und lern hier neu. Weil jede Gemeinschaft, jede Gemeinde, selbst in einem Gemeindebund, jede Gemeinde an sich hat eine eigene Identität, hat eine eigene Lehrmeinung, sicherlich nur in Punkten unterschiedlich. Ja, es gibt eine Basislehrmeinung, die Glaubensgrundsätze von Luther, aber es gibt eben auch viele Dinge, wir sind eine Gemeinde des vollen Evangeliums zum Beispiel, und da ist einiges schon anders, wir sehen einige Dinge völlig anders als in manchen evangelikalen Gemeinden zum Beispiel. Das ist okay, jeder hat seine Identität, aber wer hier Mitglied der Familie werden will, der muss seine Identität auch bereit sein, hier zu verändern, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ich habe das mitbekommen, meine Eltern haben 13 Pflegekinder gehabt. Und die sich in die Familie integrieren ließen und angepasst haben, sagen, okay, eure Familienregeln sind jetzt meine, Punkt. Ganz egal, ob die mir gefallen oder nicht. Die wurden glücklich in der Familie. Andere haben sich schwer getan damit, weil die haben immer noch Vergleich, das war aber so und so. Oder wenn jemand das zweite oder dritte Mal verheiratet ist, immer Vergleich dann mit den vorigen Partnern. Stopp das. Werft die alte Beziehung in dieser Weise einfach mal hinter euch und sagt, jetzt bin ich mit diesem Partner verheiratet, das ist meine Frau, mein Mann, und hier will ich mich drauf einlassen, als ob ich noch nie einen gehabt hätte. Das ist nicht immer einfach. Es hat ein bisschen was mit Selbstverleugnung zu tun und vor allem damit, dass ich meine Selbstzentriertheit aufgebe und bereit bin, mich einzulassen. Vertrauen. In jeder Beziehung kann dieser Punkt irgendwann kommen, dass ich Dinge verlernen muss, um in neuen Dinge hineinwachsen zu können. Der vierte Grund, warum wir so langsam wachsen, ist, dass Wachstum oftmals schmerzhaft und beängstigend ist. Weil es gibt kein Wachstum ohne Veränderung. Und es gibt keine Veränderungen ohne Angst oder Verlust. Und es gibt keinen Verlust ohne Schmerz. Alles, was ich aufgeben muss, selbst wenn das Neue noch so toll ist, erstmal tut's weh. Selbst wenn ich ein altes Auto, habe ich gestern mit jemandem gesprochen, das ich 10 Jahre gefahren habe, vielleicht das erste Auto, was ich gehabt habe, und ich kriege jetzt ein neues dafür, ich muss was verändern. Und das alte Auto hat so viele liebe Erinnerungen mit sich drin, das tut erstmal weh. Obwohl es ja nur ein Gegenstand ist. Wenn wir jetzt über Persönlichkeiten, über Beziehungen reden, dann geht es noch in eine ganz andere Tiefe rein. Und wenn es in mich selbst geht, dann erreichen wir die tiefste aller Tiefen. Ich muss mich verändern, ich muss gewisse Dinge lassen, damit ich andere besser tun kann. Und ich will das ja eigentlich auch, aber es ist so schwierig, weil es tut weh. Jede Veränderung bedeutet den Verlust von irgendetwas. Du musst alte Wege aufgeben, um neue gehen zu können. Und wir fürchten diese Verluste, selbst wenn unsere alten Wege sinnlos sind. Denn so wie ein altes Paar Schuhe sind sie letztlich bequem und vertraut. Viele Menschen entwickeln ihre Identität auf der Grundlage ihrer Fehler. Mit Sätzen wie, ich bin nun mal so. Unbewusst sorgen sie sich darum, wer sie sind, wenn sie ihre Fehler, ihre Verletzungen oder ihre Angewohnheiten aufgeben. Diese Angst, die kann dein Wachstum eindeutig ausbremsen. Wer bin ich denn noch, wenn ich das alles nicht mehr habe? Es gibt Leute, die definieren sich über ihre Krankheit. Wer bin ich denn? Wer sorgt sich noch um mich, wenn ich jetzt auf einmal ganz gesund bin? Das sind ernsthafte Fragen. Fünftens, Gewohnheiten brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Wie die kleine Abigail, die braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Halleluja. Und sie entwickelt sich großartig, oder? Halleluja. Erinnerst du dich noch daran, dass dein Charakter die Summe aller deiner Gewohnheiten ist? Dein Charakter ist die Summe aller deiner Gewohnheiten. Du kannst nicht für dich in Anspruch nehmen, freundlich zu sein, solange du nicht gewohnheitsmäßig freundlich bist. Dann zeigst du deine Freundlichkeit, ohne darüber nachzudenken. Wie seltsam ist es doch, wenn du jemandem in irgendeiner Situation begegnest, vielleicht am Arbeitsplatz, und er ist so scheißfreundlich zu dir, entschuldigt das Wort. Und dann triffst du ihn in irgendeiner anderen Situation und er tut so, als ob er dich gar nicht kennt. Du denkst, was ist denn jetzt los? Ja, weil da hat er irgendeine Rolle zu spielen, vielleicht auf der Arbeit. Vielleicht dann Vorgesetzter, dann muss er dich grüßen und dann woanders. Ja, das ist dann nicht wirklich dem Wesen nach freundlich, oder? Das ist dann auch wieder sehr oberflächlich. Niemand von uns mag gerne oberflächlich behandelt werden oder oberflächlich kommunizieren müssen. Du kannst nicht Integrität für dich in Anspruch nehmen, wenn es nicht deine Gewohnheit ist, immer ehrlich zu sein. Wenn du den kleinen Kugelschreiber schon mitgehen lässt, habe ich keinen kleinen Kugelschreiber, einen großen Filzschreiber. Einfach weil der irgendwo rumliegt und denkst, tut ja keinem weh. Denn das ist eine gewohnheitsmäßige Unehrlichkeit. Möglicherweise hast du die für dich limitiert, vielleicht bei einer Summe von 1 Euro, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, keine Ahnung. Es ist nicht integer. Integrität fängt im ganz Kleinen an. Wenn ich zu Hause im Gemeindebüro Kopien mache oder wenn eine CD brenne, dann bezahle ich das Rohmaterial. Versteht ihr? Das ist einfach eine Gewohnheit. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du die Gewohnheiten eines Menschen entwickelst, dessen Charakter Christus ähnlich ist, dass er dahin kommt. Nämlich du musst sie üben. Und das braucht Zeit. Jeder, der hier im Lobpreisteam ist, weiß, dass er üben muss. Das erwarten wir von jedem Musiker, der hier ist. Er muss Lieder auswendig lernen, er muss Noten auswendig lernen, er muss üben, 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 üben. Jeder, der hier eine Predigt hält, übt. Wir üben dieses Jahr mit der Leiterzelle ganz intensiv, wie man predigt. Aber auch sonst, man bereitet sich vor, ich gucke mir Skripte vorher an und dann wird gepredigt und hinterher gibt es oft Feedbackgespräche. Es ist ein Training, in dem wir drin stecken. Es gibt keine Instant-Gewohnheiten. Paulus drängte Timotheus, er sagte, mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Ein junger Pastor, gib dir Mühe, investier, lerne. Wenn du etwas immer wieder praktizierst, bekommst du darin Übung. Gewohnheiten, die charakterbildend wirken, werden oft geistliche Übungen genannt. Es gibt viele Bücher, die dir diese Übungen beibringen. Wir hier reden oft über die Übung, einmal im Jahr die Bibel zu lesen. Oh, ist so schwer, ich habe so viel Zeit nicht. Tatsächlich brauchst du zwischen 15 und 25 Minuten, wenn du es ja langsam liest, um einmal im Jahr die Bibel zu lesen, pro Tag. Jeder kann das, versteht ihr? Aber es ist eine Gewohnheit. Gewohnheiten lege ich mir zu irgendeinem Ort, an irgendeine Zeit, wo ich sie trainieren kann. Und nach 4-5 Wochen ist die Gewohnheit Bestandteil deines Lebens geworden. Du denkst nicht mehr viel drüber nach, du tust es einfach. Und ist es eine gute Gewohnheit, wird sie dich segnen. Selbst wenn du das nicht fühlst in dem Moment. Es wird dein Leben verändern. Ist es eine schlechte Gewohnheit, wird sie dich runterziehen und wird dich belasten. Nur keine Eile. Geistliche Prozesse, Reife, dauern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dabei aktiv mit Gott zusammenarbeiten kannst. Glaube daran, dass Gott an deinem Leben arbeitet, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Geistiges Wachstum ist oft eine langwierige Arbeit. Ein kleiner Schritt auf den nächsten ist gefragt. So wie man den Elefant eben auch scheibchenweise isst und nicht am Stück verschluckt. Erwarte stufenweise Verbesserungen. In der Bibel steht, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So achte auch darauf. Der größte Baum hat das längste Wachstum hinter sich, wenn es der gleichen Art entspricht. Das ist gesund und gut. Es gibt auch in deinem geistigen Leben Zeiten des Wachstums und es gibt Zeiten der Ruhe. Manchmal erlebst du vielleicht einen kurzen, intensiven Wachstumsschub, so eine Art geistlichen Frühling. In dieser Woche hatten das sicherlich einige erlebt, wo es so richtig nach vorne ging. Oder am Wiederbewohn, das war so ein richtiger Frühlingswochenende, wo viele geistig nach vorne gegangen sind. Und dann kann sein, dass eine Periode der Stabilisierung und des Austestens entsteht. So eine Art Herbst-Winterzeit, wo Dinge einfach ruhen. Wo einiges Saat schon in der Erde ist, aber erstmal ruhen darf. Oder mancher Boden einfach vorbereitet wurde und nochmal die Schollen ordentlich frieren sollen, dass sie ordentlich dann auch mit der Ecke klein gemacht werden, sodass gut die Wurzeln hineinziehen können. Was ist mit den Problemen, mit den Gewohnheiten und Verletzungen, die du am liebsten auf wundersame Weise aus der Welt schaffen würdest? Es ist gut, für ein Wunder zu beten, da stehe ich zu. Doch sei nicht enttäuscht, wenn die Antwort durch schrittweise Veränderungen geschieht. Stell dich dieser Aufgabe. Mit der Zeit wird ein langsam stetiger Strom von Wasser auch den härtesten Felsen zerfressen und riesige Steine in kleine Kiesel verwandeln. Mit der Zeit kann ein kleiner Sprössling zu einer gigantischen Eiche mit riesigem Durchmesser werden. Sei mit Gott und dir selbst geduldig, weil eine Sache in unserem Leben ist es, die uns immer wieder frustriert, dass Gottes Zeitplan selten mit dem unseren übereinstimmt. Wir sind oft in Eile, wenn Gott es nicht ist, und vielleicht bist du über den vermeintlich so langsamen Fortschritt frustriert, den du im Leben machst. Denke daran, dass Gott nie in Eile ist, aber immer zur rechten Zeit kommt. Er will deine gesamte Lebenszeit nutzen, um dich auf deine Rolle in der Ewigkeit vorzubereiten. Die Bibel ist voller Beispiele dafür, wie Gott einen langen Prozess gebraucht, um einen Charakter zu verändern, besonders bei Leitern. Er brauchte 80 Jahre, um Mose vorzubereiten, davon 40 Jahre in der Wildnis. Moses wartete also exakt 14.600 Tage lang. Ich kann mir vorstellen, wie er immer fragte: Gott, ist es soweit? Was passiert jetzt mit meinem Leben? Ist das schon alles? Wo geht's weiter? Und Gott sagte immer: noch nicht. Stopp. Warte noch einen Moment. Noch nicht soweit. Kleinen Moment noch. Wisst ihr, für Gott sind kleine Momente unter anderem was anders als für uns. 1000 Jahre wie ein Tag, also er hat ein ganz anderes Maß. Entgegen vielen populären Buchtiteln gibt es keine leicht zu gehenden Schritte zu Reife oder zu sofortiger Heiligkeit. Wenn Gott einen Pilz schaffen will, dann tut er das über Nacht. Doch wenn er eine große Eiche schaffen will, braucht er dazu 100 Jahre. Und das hat sich nie verändert. Große Seelen wachsen durch Kämpfe und Stürme und Zeiten der Herausforderung. Sei in diesem Prozess geduldig. Jakobus rät: Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistigen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Die größten Leiter, von denen ich weiß, sind durch Zeiten gegangen, durch die von uns weniger gegangen sind. Und sie sind durchgegangen und haben sich verändern und entwickeln lassen in diesen Krisen. So sei nicht ungeduldig. Wenn Gott dich zu Großem beruft, wirst du vielleicht noch eine Prüfung vor dir haben, die nicht von Gott kommt, aber das Leben dir stellt, und Gott wird es benutzen, um dich zu verändern. Lass dich nicht entmutigen. Als Habakuk depressiv wurde, weil er glaubte, dass Gott nicht schnell genug am Werk sei, antwortete Gott darauf Folgendes: Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich bestimmt, ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist die Botschaft. Was würdest du machen, wenn Gott dir so einen Brief schreibt, auf dein Anliegen hin? Weißt du, eine Verzögerung von Gott ist keine Verweigerung. Manche Dinge müssen vorbereitet sein. Und jeder von uns wäre mit Dingen überfordert, die er vielleicht gerne tun würde, zu diesem Zeitpunkt. Aber vielleicht in 5 Jahren nicht mehr. Denke daran, wie weit du schon gekommen bist, und nicht daran, wie weit du noch gehen musst. Schau nach hinten und sei dankbar. Du hast Schritte gewagt. Du bist heute nicht mehr die Person. Ich habe so viel gehört die letzten Wochen von Menschen, die sagen: Ich habe mich so verändert und meine Umwelt spiegelt mir das. Leute, die vorher brutal waren, sind auf einmal geduldig und liebevoll. Andere, die immer ein schnelles Wort zur Hand haben, was andere verletzt haben, sind auf einmal barmherzig und nehmen sich zurück und fangen an, Demut zu entwickeln. Das sind fantastische Dinge. Die sind nicht klein, sondern groß und wichtig. Du bist nicht dort, wo du gerne sein willst, aber du bist auch nicht da, wo du einmal warst. Stimmt's? Vor einigen Jahren trugen viele Menschen einen Anstecker mit dem Buchstaben PBPGINFWMY. Das ist Englisch und steht für Please be patient, God is not finished with me yet. Auf gut Deutsch: Bitte sei geduldig, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Gott ist mit mir noch nicht fertig. Und mit dir auch noch nicht. Also beweg dich vorwärts und bedenke: Selbst die Schnecke erreichte durch Ausdauer die Arche. Wir gehen jetzt in das 4. Lebensziel. Heute starten wir damit. Und das heißt: Du wurdest erschaffen, um Gott zu dienen. Und darum geht es. Es geht darum, meine Berufung anzunehmen. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Epheser 2, Vers 10 in der Guten Nachricht Übersetzung. Oder Johannes 17, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Wie schön, wenn wir am Ende unseres Lebens sowas sagen können. Du lebst in dieser Welt, um deinen Beitrag zu leisten. Du wurdest nicht nur erschaffen, um zu konsumieren, um zu essen, zu atmen und Raum einzunehmen. Gott hat dich vielmehr erschaffen, um etwas Besonderes aus deinem Leben zu machen. Obwohl viele Bestseller, die heute geschrieben waren, dir beibringen, wie du das meiste aus deinem Leben herausholen kannst, wurdest du doch geschaffen, um etwas beizusteuern. Gott möchte, dass du ihm etwas zurückgibst. Das ist Gottes vierte Berufung für dein Leben, die wir auch ganz kurz Dienst nennen können. Das ist seine vierte Berufung. Du wurdest erschaffen, um Gott zu dienen. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Epheser 2,10. Diese guten Taten sind dein Dienst an dieser Welt. Wenn du einem anderen Menschen auf irgendeine Weise einen Dienst erweist, dienst du auch Gott und erfüllst deine Berufung. Heute und auch im nächsten Teil dieser Predigtreihe wirst du erfahren, wie bewusst Gott dich im Hinblick auf deine Berufung, auf diese Berufung geformt hat. Was Gott zu Jeremia sagt, gilt auch für dich. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Glaubt ihr, er hat das nur für Jeremia gemacht? Ich glaube, dass er jedes seiner Kinder kennt und für jeden von uns seinen Plan hat. Du hast in dieser Welt einen Spezialauftrag zu erfüllen. Special Agent Marie. Special Agent Angelika. Special Agent Ulrike. Und jeder eurer Namen würde da jetzt reinpassen. Du hast einen Auftrag, den niemand so tun kann wie du. Wir reden oft davon, dass Menschen ersetzbar sind. Ich habe herausgefunden, dass das nicht stimmt. Jawohl, ich kann Dienstposten mit anderen Menschen ersetzen. Aber ich kann nicht den Menschen ersetzen. Jeder ist auf seine Weise nicht ersetzbar. Frag mal eine Tochter, wo die Mutter gestorben ist, ob irgendeine andere Frau auf dieser Welt in der Lage ist, das zu ersetzen. Ja, da kann jemand für sie sorgen und einkaufen und Hausaufgaben mitmachen, aber es kann niemals jemand diesen Menschen ersetzen. Niemals. Und du bist genauso wenig ersetzbar für viele, viele Menschen um dich herum. Vielleicht hast du da noch nie drüber nachgedacht. Du wurdest errettet, um Gott zu dienen. In der Bibel steht, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Gott hat dich nicht wegen deines Dienstes, sondern für den Dienst erlöst. Verstehst du? Du kannst damit nicht bezahlen. Im Reich Gottes hast du einen Platz, eine Berufung, eine Rolle und eine Funktion zu erfüllen. Und dadurch gewinnt dein Leben große Bedeutung und großen Wert. Es kostete immerhin Jesus sein eigenes Leben, deine Errettung zu erkaufen. Die Bibel erinnert uns, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Wir dienen Gott nicht aus Schuld, aus Angst oder gar aus Pflichtgefühl, sondern aus purer Freude und in großer Dankbarkeit für all das, was er an uns getan hat. Wir verdanken ihm unser Leben. Das ist uns manchmal nicht mehr so bewusst, vor allem wenn wir schon länger Christen sind. Vergisst man das manchmal. Aber es ist sehr ernst. Wir verdanken ihm unser Leben. Nicht nur unser Leben hier in dieser Zeit, sondern in Ewigkeit. Durch die Erlösung ist unsere Vergangenheit vergeben, unsere Gegenwart bekommt Sinn und unsere Zukunft ist gesichert. Mit oder ohne Rentenreform. Versteht ihr? Unsere Zukunft ist sicher. Im Angesicht dieser unglaublichen Gnade folgert Paulus Folgendes. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Manch einer stellt sich vor, wie wäre das, wenn ich als Märtyrer sterben müsste. Würde ich die Kraft haben, würde ich das durchhalten. Ich habe mich entschieden, als Christ zu leben. Für Gott. Das ist auch nicht immer einfach und dauert länger, verstehst du? Ein Leben für Gott zu leben ist nicht unbedingt schwieriger, als einen kurzen Tod für Gott zu sterben. Vor allem kann ich in dem Leben ja noch viel Gutes tun und viel beitragen. So, wir haben hier ein Land, wo diese Frage sich uns vielleicht niemals stellt, ob wir als Märtyrer sterben, aber wo Gott uns jeden Tag die Frage stellt, bist du bereit für mich zu leben? Der Apostel Johannes lehrt uns, dass unser liebender Dienst an anderen Menschen zeigt, dass wir wirklich errettet sind. Denn er schrieb diese scharfen Worte. Der Apostel der Liebe, ne? Er schrieb, wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Brüder lieben. Wer dagegen nicht liebt, bleibt im Tod. Ach, ich mag das, wenn jemand so klar mit mir redet. Es gefällt mir nicht immer, aber ich kann damit umgehen. Wenn Johannes so klar beschreibt, es ist erkennbar. Das Leben eines wiedergeborenen Christen ist nicht daran zu erkennen, wie oft er in die Gemeinde läuft, sondern es ist daran zu erkennen, wie er lebt. Klar gehört Gemeinde dazu, aber es ist eben nur ein Aspekt von vielen mehr. Wenn mir die Liebe für den anderen fehlt, der Wunsch, ihm zu dienen, und ich mich nur auf meine eigenen Bedürfnisse konzentriere, wie Thomas das eben sagte, ich habe ja genug Geld, ich brauche ja nicht mehr von Gott. Das ist genau die Haltung, die ich meine. Die ist sehr gefährlich. Dann sollte ich mich fragen, ob Jesus wirklich in meinem Leben ist. Ein allerlöster Mensch möchte dienen. Der Begriff des Dieners Gottes löst bei vielen Menschen eine völlig falsche Assoziation aus. Sie denken dann an hauptamtliche Pastoren, Priester und Theologen. Doch für Gott ist jedes Mitglied seiner Familie ein geistlicher Diener. Jedes. Wir hatten gestern einen Ausschnitt geschaut aus dem Königreich der Himmel hier, wo lauter Diener, einfache Soldaten, Bauern von dem letzten Ritter in Jerusalem zur Verteidigung der Stadt zum Ritter geschlagen wurden. Alle kein adliges Blut in sich, aber er erhob sie in den Adelsstand. Und daraufhin kämpften sie einen Kampf, wie es 1000 Ritter nicht besser hätten kämpfen konnten. Sie verteidigten die Stadt und sorgten dafür, dass sie ihr Ziel erreichten, nämlich alle lebendig rauszukommen aus der Stadt. Die Stadt zu übergeben, aber unter den Bedingungen, dass ihre Leben völlig verschont waren. So ein kleiner Unterschied ist es, wenn du dich als Diener verstehst, in der richtigen Art und Weise. Aber da verweise ich auf die Predigt von gestern, da habe ich hier viel tiefer noch drüber geredet. Die Bibel macht keinen Unterschied zwischen bezahlten und unbezahlten Mitarbeitern der Gemeinde. Das habe ich schon vor langer Zeit gemerkt. Ich war 10 Jahre lang unbezahlter Arbeiter dieser Gemeinde und bin jetzt 10 Jahre bezahlter Arbeiter. Ich kenne beide Seiten sehr gut. Und neben meiner bezahlten Arbeiterschaft bin ich immer noch einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die meisten Stunden zusammentragen. Über das Niveau, was ich bezahlt bekomme. Versteht ihr? Ich kenne beide Seiten. Und ich weiß, dass es stimmt. Jeder Christ auf dieser Erde ist ein Mitarbeiter Gottes, dessen Mitarbeit Gott sehr genau und ernst nimmt. Wir nehmen es nicht manchmal so genau. Ich habe ein Problem damit, wenn jemand für seinen Arbeitgeber bessere Qualität leistet als für die Gemeinde zum Beispiel. Da muss ich sagen, sorry, aber deine Motivation kann nicht stimmen. Kann nicht stimmen. Weil was wir hier tun, hat Ewigkeitswert. Was du für deine Arbeit tust, das wird in ein paar Jahren niemand mehr wissen. Wir sollen die besten Arbeitnehmer sein, die besten Unternehmer sein, gar keine Frage. Aber ich kann doch das Niveau nicht unterschiedlich bemessen. Für Dinge, die wirklich wichtig sind. Ja, es fällt mir jetzt kein Beispiel aus der Handarbeit ein, aber da gibt es Gegenstände, die haben einen Wert, die sind über Jahre, vielleicht nimmt man ein Auto, jemand, der ein Auto baut, der 100.000 Euro investiert in den Bau eines Wagens. Der wird da einen anderen Wert drauf legen, als jemand, der aus einem Stück Holz ein Autoschen schnitzt, was immer irgendwo im Regal steht. Es ist ein Unterschied. Und was wir hier tun, das hat einen Wert über eine Ewigkeit hinaus. Gott sagt, diese Werke gehen uns sogar voraus, wenn sie aus der richtigen Motivation entstanden sind. Jeder ist zum geistigen Dienst, also zum Dienst in der Gemeinde und am Nächsten berufen. Als Petrus kranke Schwiegermutter von Jesus geheilt wurde, lesen wir, dass sie augenblicklich danach aufstand und ihm diente. Sie nutzte sofort das Geschenk ihrer Gesundheit. Es war gar keine Frage, was sie zu tun hatte. Und das ist auch genau das, was wir tun sollten. Wir wurden geheilt, um anderen zu helfen. Wir wurden gesegnet, um andere zu segnen. Wir wurden gerettet, um anderen zu dienen, nicht um herumzusitzen und auf den Himmel zu warten. Dankeschön. Das Motto dieser Gemeinde ist einfach und klar. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das wird auf unseren neuen T-Shirts stehen, die wir demnächst drucken lassen. Könnte schon gespannt sein, für Frauen wird es eine extra Form geben, für Männer eine extra Form. Und da wird dann hinten draufstehen, 3 Zeilen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. In gelben Buchstaben auf Royal Blue. Und vorne wird unser Logo prangen, sodass jeder weiß, bei wem er sich beschweren kann, wenn das jemand nicht tut, der so ein T-Shirt trägt. Kriegt das Gemeindebüro endlich mal Post, ne? Aha. Das Motto ist klar. Und hast du dich jemals gewundert, warum Gott uns nicht in dem Moment in den Himmel geholt hat, als wir uns bekehrt haben? Warum sind hier nicht schon längst lauter Löcher in der Decke? Dass Leute, die sich bekehren, nach Hause gehen. Was machen wir noch hier? Der Himmel ist doch viel besser als hier. Das wissen wir doch alle, oder? Da brauche ich doch gar nicht drüber predigen. Ich glaube, kein Christ auf der Welt glaubt, dass es im Himmel schlechter wäre als hier in der besten Möglichkeit. Der Himmel ist besser. Und es hat einen Grund, warum er uns hier auf dieser gefallenen Welt immer noch leben lässt. Er lässt uns hier, damit wir seine Ziele verfolgen. Denn sobald du errettet bist, gebraucht Gott dich für seine Zwecke. Du hast einen Auftrag. Du bist Special Agent. Gott hat für dich einen Dienst in deiner Gemeinde und einen Auftrag in dieser Welt. Du bist berufen, Gott zu dienen. Früher dachtest du vielleicht, dass eine Berufung nur etwas für Missionare sei, für Pastoren, für Nonnen oder für andere Mitarbeiter im vollzeitlichen Dienst. Doch die Bibel macht deutlich, dass jeder Christ zum Dienst berufen ist. Deine Berufung zur Erlösung beinhaltet auch deine Berufung zum Dienst. Die Dinge kann man nicht trennen voneinander. Ohne Rücksicht auf deinen Beruf oder deine Karriere bist du dazu berufen, ein Vollzeit-Christ zu sein. Ein nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Als ich letztes Jahr mit ein paar von euch in London war, auf einer Konferenz von der Zellgemeinde, die nach demselben Prinzip arbeitet wie wir auch, da habe ich in dem Magazin, was die da verteilt haben, einen Bericht gelesen, der hat mich tief bewegt. Da war von einer Frau die Rede, die 2 Kinder hat, die Vollzeit berufstätig war und die nebenbei eine Zelle leitet. Und diese Zelle hat sie so gut geleitet, dass sie inzwischen 500 Frauen leitet, die aus ihrer Zelle hervorgegangen sind, an ihrer Zellstruktur. Die 12, die sie leitet, leiten schon wieder eigene Zellen, steht ihr? Und da befinden sich zusammen 500 Frauen drin. Das heißt, diese eine Frau, die weder ein Gehalt dafür bekommt, noch eigentlich die Zeit dafür hat, die hat keine Räumlichkeiten, die braucht kein Lobpreisteam und die führt mehr Menschen als die meisten Pastoren in unserem Land, die vollzeitlich in der Gemeinde leiten. Das ist so ein Grund, warum mich diese Zellvision so begeistert. Wie Menschen freigesetzt werden, einen Dienst zu tun, den sie in anderen Gemeindeformen nicht mal gezeigt bekämen, weil der gar nicht bekannt ist. Wir können Dinge verändern in einem größeren Ausmaß, als wir das bisher in unserem religiösen Erkennen gedacht haben. Halleluja. In der Bibel steht, er hat uns gerettet und er selbst, der Heilige Gott, hat uns zu seinem Dienst berufen, nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und weil dies von Anfang an Gottes Absicht war. 2. Timotheus 1,9. Petrus ergänzt dazu noch, er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Ja, der meinte doch nur die 12 oder höchstens die Pastoren. Nee, wenn du in der Dunkelheit warst und ins Licht gezogen bist, bist genau du damit gemeint. Du bist einer von denen, die Gottes Taten verkündigen sollen. Jedes Mal, wenn du deine von Gott gegebenen Fähigkeiten einsetzt, um anderen zu helfen, dann erfüllst du deine Berufung. Paulus schrieb, und jetzt gehört ihr nur noch ihm. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Denkst du so über dich? ich gehöre jetzt nur noch ihm? Oder denkst du, naja, sonntags gehöre ich mal ihm 2 Stunden und montags gehöre ich wieder meinem Arbeitgeber und wenn ich Feierabend habe, gehöre ich mir. Versteht ihr? Sonntagschristen gibt es auch. Nicht hier, würde meine Frau sagen, aber die gibt's. Wie viel von deiner Zeit setzt du für Gott ein? In manchen Gemeinden in China werden neue Gläubige mit den Worten in die Gemeinde aufgenommen, die folgendermaßen lauten. Neue Mitglieder, man begrüßt mit dem. Jesus hat jetzt ein neues Paar Augen, um damit zu sehen. Neue Ohren, um damit zu hören. Neue Hände, um damit zu helfen. Und ein neues Herz, um andere damit zu lieben. Du solltest unter anderem auch deshalb Anschluss an deine Ortsgemeinde haben, weil du dort deiner Berufung nachkommen kannst, anderen Christen ganz praktisch zu dienen und Menschen für Christus weiterzubringen. In der Bibel steht, ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Dein Dienst ist im Leib Christi unverzichtbar. Du kannst du jede beliebige Gemeinde fragen. Jeder von uns spielt eine Rolle und jede Rolle ist wichtig. Es gibt keine kleinen Dienste für Gott. Alles, was wir tun, zählt. Ebenso wenig gibt es unbedeutende Dienste in der Gemeinde. Einige sind für alle sichtbar, andere finden hinter den Kulissen statt, aber alle sind wertvoll. Wir haben heute gehört, Friedemann mit seinen Söhnen und Matthias haben hier die Gemeinderäume gereinigt. Die Woche reinige ich mit meinen Männern die Gemeinderäume. Das sind keine Dienste, die irgendjemand sieht. Und doch würdest du sehen, wenn sie nicht getan würden. Wir alle freuen uns, wenn wir in ein ordentliches Gebäude reinkommen, wo die Böden gewischt sind, die Pflanzen gegossen wurden, die Teppiche gesaugt, die Toiletten gereinigt. Freuen wir uns doch drüber. Es gibt keinen unwichtigen Dienst. Im Gegenteil, kleine oder verborgene Dienste haben oft die größte Wirkung. Bei mir zu Hause ist es nicht der große Kronleuchter im Wohnzimmer, die wichtigste Lampe, sondern das kleine Nachtlicht an meinem Bett, was, wenn ich es nachts anmache, mir hilft, dass ich meinen Zeh nicht irgendwo anstoße und nicht zur Toilette komme. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Größe und Bedeutung. Das ist ein Irrglaube. Jeder Dienst zählt, denn wir alle sind voneinander abhängig. Was passiert, wenn eines deiner Körperteile nicht mehr funktioniert? Du wirst krank. Der Rest deines Körpers leidet. Das war einer der Gründe, warum ich so froh bin, dass Alexander und Susan hier vorne waren heute. Wenn so etwas irgendwann bekannt wird, ausbricht, dann werden viele verletzt sein. Vielleicht gerade die, die vielleicht eine Zelle hätte oder so, die dann total aus allen Wolken fallen und sagen, boah, und können damit nicht umgehen, vielleicht weil es noch geistige Kinder sind. So, da müssen wir aufpassen. Wenn etwas krank ist im Leib, gerade wenn es diese Dimension hat, dann muss es bekannt werden, es muss in Ordnung gebracht werden. Ehebruch in der Gemeinde ist kein Witz und kein Spiel. Und wenn es Gemeindemitglieder sind, würde ich dann sofort einen Ausschluss machen, wenn nicht eine Buße von vorne passiert. Da habe ich mich fest entschlossen in Zukunft. Das ist einfach eine ganz gefährliche Saat, die sonst gesät wird. Selbst wenn sie keiner mitbekommt. Geistig passiert was und wird etwas verunreinigt. Was passiert, wenn deine Leber zu dir sagt, ich möchte ab jetzt alleine leben? Ich will dem Körper nicht mehr dienen. Ich will ein Jahr Pause machen, Sabbatzeit. Ich muss tun, was das Beste für mich ist. Lass jemand anderen meinen Part übernehmen. Ja, dein Körper würde sterben, ganz genau. Dein Körper würde sterben. Und momentan sterben viele Gemeinden, weil Christen keine Lust haben, in ihnen mitzuarbeiten. Sie sitzen als Zuschauer an der Seitenlinie und der Körper leidet. Unterschiedlichsten Motive, Bequemlichkeit, Minderwertigkeit, Menschenfurcht, viele Gründe, Stolz, Arroganz. Du hast den Auftrag, Gott zu dienen. Jesus sagte das unmissverständlich. Er sagte, auch der Menschensohn, er meinte sich selbst damit, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Für Christen ist der Dienst keine Möglichkeit unter vielen. Nichts, was wir aufschieben könnten, bis wir die Zeit dafür erübrigen können. Der Dienst macht den Kern eines christlichen Lebensstils aus. Jesus kam, um zu dienen und um zu geben. Und diese beiden Verben sollten auch dein und mein Leben auf dieser Erde beschreiben. Dienen und geben. Dienen und geben summieren sich zu Gottes vierter Berufung für dein Leben. Mutter Teresa sagte einmal, ein heiliger Lebensstil besteht darin, Gottes Arbeit mit einem Lächeln zu tun. Jesus lehrte, dass geistliche Reife nie einem Selbstzweck dient. Geistliche Reife ist für den Dienst bestimmt. Wie der berühmte, berüchtigte Dienstwagen, den wir bekommen mit einem Auftrag und nicht um damit eine gute Zeit zu haben. So bekommen wir auch die geistliche Reife immer mit dem Hinblick, dass Gott uns gebrauchen möchte, um anderen zu dienen. Wir wachsen, um zu geben. Es reicht nicht immer mehr zu lernen. Wir müssen auch anwenden, was wir wissen und praktizieren, was wir zu glauben behaupten. Deswegen warten wir mit neuen Zellgründungen gar nicht so lange. Viele Gemeinden haben die berühmten 7 Jahre. Die sagen, bevor jemand 7 Jahre gläubig ist, macht er gar nichts. Und was ist nach 7 Jahren ohne Dienst? Trägheit, Bequemlichkeit, geistige Leben, Feuer ist aus. Ne? Und dann sollst du dienen, naja, kannst du dir vorstellen, wie die Gemeinde dann aussieht. Wir glauben, dass bis 1 bis 2 Jahre, nachdem man sich für Jesus entschieden hat, man wirklich an einem entscheidenden Dienst mitarbeiten kann, wenn man charakterlich weitergewachsen ist. Das ist gut, oder? Ich meine, ich sehe das. Das sind lebendige Zellen, da passieren gute Sachen. Klar machen wir Fehler, machen wir alle. Das ist nicht so wichtig. Ich mache lieber ein paar Fehler, als dass ich keine mache und sich überhaupt nichts bewegt. Input ohne Output führt zu Depressionen. Wir haben unten unsere fantastische ISTD-Bibelschule und die liebe ich besonders so, weil sie nicht eine Kopf-Bibelschule ist, sondern eine Hand-Bibelschule, Herz und Hand. Ja, ich lerne Dinge, natürlich. Es gibt auch Themen wie Neues Testament, Altes Testament, die sind manchmal ein bisschen zäher als die anderen, aber es führt immer dazu, dass ich was umsetze, dass ich damit was anfange, dass ich was tue damit, ganz praktisch im Dienst. Die ISTD-Bibelschüler sollten jetzt ein Amen sagen. Sind doch schon einige, die haben das doch schon erlebt. Ich weiß das. Wir haben bestimmt 40, 50, 60 Studenten inzwischen gehabt in den letzten 10 Jahren. Ein theoretisches Studium ohne praktischen Dienst endet in geistlicher Stagnation. Der alte Vergleich zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer trifft hier zu. Das Tote Meer, das wird immer mehr gefüllt mit Wasser, was nicht abfließt, was nirgendwo weitergeleitet wird und es versalzt und es ist tot. Der See Genezareth, der wird mit lebendigem Wasser gefüllt. Er nimmt Wasser auf, aber gibt es auch wieder weiter. Es gibt Abflüsse davon und deshalb gibt es dort Leben. Und man kann Fische fangen zum Beispiel. Würden einige der schönsten Geschichten in der Bibel nicht drinstehen, wenn das nicht so wäre. Die Fischergeschichten mit Petrus und Co. In der Regel sind wir mehr daran interessiert, uns selbst zu dienen, als anderen zu dienen. Das liegt in unserer gefallenen Natur, die Gott aber wiederherstellen möchte. Wir sagen, ich suche eine Gemeinde, die meinen Bedürfnissen am besten dient. Wie wär's denn, wenn du sagen würdest, ich suche einen Platz, an dem ich dienen kann und anderen zum Segen werden kann, wo ich qualifiziert werde, aber dann auch losgelassen werde, um zu dienen. Halleluja. Ein amerikanischer Präsident fragte diese Frage mal. Ganz genau. Frag nicht, was kann dein Land für dich tun, sondern was kannst du für dein Land tun? Nichts anderes geht es. Ich habe gestern gesagt, ein Eindruck von Gott, diese Aussage, wir sind Deutschland, wir sind Reich Gottes. Ich bin Reich Gottes. Ich bin ein Botschafter dieses Reiches mit voller Autorität, mit demselben Gaben und Auftrag, die Christus selbst hier ausgemacht hat. Überlegt euch das mal. Wir haben den Auftrag, mit Kranken zu beten. Wie oft tun wir das pro Woche? Wahrscheinlich noch zu selten oder weniger, als wir Möglichkeiten hätten. Ja, manchmal wollen die Leute das nicht, okay. Aber man kann es anbieten, immer wieder, immer kühner. Und erwarten, jawohl, ich habe dieselbe Salbung, die der Heilige Geist Christus gegeben hat, als er auf dieser Erde geheilt hat. Warum sollte ich also nicht dasselbe tun und wagen? Und wenn es schief geht, wo ist das Problem? Glaubst du, die Leute erwarten, dass sie gesund werden, wenn du mit ihnen betest? Die sagen vielleicht noch irgendwas Liebes zu dir, dann war es das. Aber was glaubst du, wie die gucken, wenn auf einmal wirklich was sich verändert? Das sind die, rufen dich an sogar und sagen, hey, übrigens, also ich muss wirklich nochmal sagen, mir geht's ja so gut seitdem und so. Hey, was haben wir zu riskieren? Unser guter Ruf ist doch ohnehin ruiniert, oder? Seit Christus unser Herr ist, belächeln uns doch manche Leute. Ist doch in Ordnung, lass sie doch lächeln. Wir wissen doch, wer zuletzt lacht. Amen. Wir erwarten, dass andere uns dienen, aber nicht umgekehrt. Nein, das tun wir nicht. Andere tun das. Wir erwarten, dass wir die Möglichkeit und Fähigkeit haben, anderen zu dienen. Wenn wir im Glauben wachsen, sollte unser Leben zunehmend darauf ausgerichtet sein, anderen zu dienen. Der reife Christ hört auf zu fragen, wer erfüllt meine Bedürfnisse? Keiner liebt mich, keiner sieht meine Not. Keiner geht mir so oft nach, wie ich das gerne möchte. Keiner ruft mich jeden Tag 10-mal an. Da gibt es unglaubliche Vorstellungen. Also ich habe da auch mit einigen Leuten schon wirklich aufgeklärt, das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten. Ich bin nicht Gott. Ich bin es nicht. Ich kann das nicht leisten. Nicht mein Job. Geht nicht. Ich kann ein gewisses Maß leisten, das tue ich gerne. Aber irgendwo ist eine Grenze, oder? Die wir alle haben. So, wir haben auch ein Stück Selbstverantwortung. Meinen Männern sage ich zum Beispiel, ich habe nicht die Möglichkeit, euch nachzugehen. Aber ich möchte mit euch Zeit verbringen, aber ich möchte, dass ihr euch die holt. Indem ihr einfach sagt, ich hätte gerne mit dir ein Treffen. Okay, gerne. Komm, wir gucken gerade einen Termin fest und dann haben wir Zeit zusammen und können uns unbegrenzt aufeinander konzentrieren in dieser Zeit. So, wo ist meine Verantwortung für mein eigenes Leben, wenn ich immer nur danach suche, dass andere meine Bedürfnisse erfüllen? Ich frage danach, welche Bedürfnisse kann ich erfüllen? Wo kann ich Segen sein? Das Christuszentrum Limburg. Kürzlich zeigte ich einem guten Freund, der noch keine bewusste Entscheidung für Christus getroffen hat, unser Gemeindezentrum. Wir waren hier so um Mitternacht nach einem Kinofilm zusammen. Ich sage, ich zeig dir mal, was ich so mache beruflich. Kommst du mal mit hoch. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich dachte, er hätte auch schon so eine ungefähre Vorstellung. Aber als er dann hier reinkam, war er so beeindruckt und überrascht, so echt und ehrlich überrascht. Der hat sich kaum eingekriegt, als er hier stand und sagte, ihr macht Musik. Ihr habt ein Schlagzeug und ein Keyboard und okay, um die Ecke. Ihr habt ja richtig gute Technik hier. So ein Technikfreak. Unglaublich. Und dann gehen wir unten. Und ihr kocht hier? Und da kommen Kinder hin? Verschiedene Gruppen und Jugendliche kommen hierher? Und also er war total platt. Und was ihn am allermeisten beeindruckte, das war meine Antwort darauf, wer macht da dann alles, hey? Er kannte ja nur das klassische Modell der Pastoralkirche. Der Pastor macht, und was der Pastor nicht macht, wird halt nicht gemacht. Und ich sagte dann, da gibt es ein Bistro-Team, das kocht, das bedient. Da gibt es ein Technik-Team, die sorgen hierfür, dass der Sound stimmt. Da gibt es ein Alpha-Team, die machen einen extra Kurs hier, um mehr über Jesus zu erfahren. Da gibt es ein Besucherservice-Team. Das ist unsere Polizei, die steht hier und sorgt für Ordnung und hilft auch gleichzeitig weiter. Dann haben wir ein Begrüßungsservice-Team. Die stehen unten und begrüßen alle neuen Leute. Jeder kriegt ein Geschenk in die Hand gedrückt, damit sich jeder wirklich willkommen fühlt, weil wir wollen, dass sich jeder willkommen fühlt, weil jeder willkommen ist. Dann haben wir ein Lobpreisteam. Das sind Leute, die verbringen ihre Zeit damit zu üben, sich vorzubereiten, hier Lobpreis zu leiten, um uns zu helfen, einfach in die Nähe Gottes reinzukommen. Dann gibt es Kinderdienstteams. Mehrere. Die sorgen sich für unsere Kinder, dass in der Zeit, wo wir hier ganz entspannt sitzen können und nicht ständig Papa, Mama, die werden nicht nur, wisst ihr, nicht nur beaufsichtigt. Die bekommen Wort Gottes mit für ihr Niveau. Die kommen da genauso gesättigt und aufgebaut raus, wie du von deinem Gottesdienst. Das sind Leute, die machen das, die bereiten sich vor. Es sind riesige Teams, teils mit zweistelliger Zahl an Mitarbeitern. Dann haben wir Mediendienstteam, die sorgen dafür, dass du die CDs bekommst oder dass es online gestellt wird, auf dem Computer runterladbar ist, dass die Podcasts bedient werden, dass die CDs hier verkauft werden. Wir haben ein Büroteam, das sind Leute, die kommen in ihrer Freizeit und arbeiten alle ehrenamtlich im Büro mit. 1, 2, 3 Nachmittage die Woche, je nachdem, was zu tun ist und wie es passt. Die sorgen dafür, dass eure Anrufe beantwortet werden, dass Dinge vorbereitet werden, Unterlagen kopiert werden für Leiterschulen etc. etc. Wir haben ein Bevo-Team, um die 10, 11 Leute, die sich um nichts anderes sorgen in dieser Bevo-Zeit, als dass es euch auf dem Bevo gut geht. Die schon Wochen vorher jeder mit Fasten und Beten für jeden einzelnen Angemeldeten einstehen, dass dieses Begegnungswochenende eine echte Begegnung mit Gott bringt. Wir haben am Büchertisch, wo unten ganz liebevoll und sehr professionell Bücher ausgewählt und ausgestellt werden, wo die Kasse geführt und all das gemacht wird. Das läuft alles ehrenamtlich. Die Gestaltung der Basare, jetzt Manuela haben wir vorhin drüber gesprochen. Auch da sind es immer Teams, die sich zusammenschließen und die da mitarbeiten. Gestaltung der Homepage, Reinigung durch die Zellgruppen und so weiter und so weiter. Ich habe bestimmt jetzt noch was vergessen. Es sind so viele. Das ist, was mir so gerade im Anhieb eingefallen ist. Wir haben so viele tolle Mitarbeiter. Aber könnt ihr euch vorstellen, da wäre jemand, der wollte alles kontrollieren und der wird jede Entscheidung selbst treffen wollen. Und das wäre dann der Pastor? Wie viele Mitarbeiter wären dann wohl da? Engel? Wisst ihr? Wir haben einen Auftrag mitzuarbeiten. Und ich habe den Auftrag, Freiraum zu schaffen dafür. Und das tue ich sehr gerne. Mein Freund, der ja bisher nur das landeskirchliche Modell kannte, der war so überrascht, die Priesterschaft aller Gläubigen so konsequent umgesetzt zu sehen. Und ich war wieder mal ganz, ganz stolz auf meine Gemeinde. Ich dachte, wow. Ja, man verliert ja den Blick, wenn man immer da ist, man kennt nichts anderes. Aber wenn du mal rausguckst, du, das ist so schön und so selten auch. Möge es ganz viel sich ausbreiten in allen möglichen Gemeindeformen. 100% der Gemeindemitglieder des Christuszentrums sind in mehreren Bereichen, meistens in 2 oder 3, aktiv in der Mitarbeit der Gemeinde. 100% der Mitglieder. Fast 50% der Gemeindemitglieder leiten inzwischen eine eigene Zelle. Das ist ein Traum. Ein Traum von wirklich gelebter geistlicher Priesterschaft, königlicher Priesterschaft. Bei, ich glaube, 72 Mitglieder haben wir, und wir haben jetzt im neuen Magazin, glaube ich, sind es dann 35 Zellgruppen, offene Zellgruppen, die wir haben. Das ist fantastisch. Wir beten für 80% und wir gehen weiter. Amen. Auch viele Menschen, die regelmäßig als Gäste hier sind, die arbeiten mit. Wir kriegen immer wieder Anfragen. Ich würde gerne da mitarbeiten und da bin aber noch kein Mitglied. Ich muss erst noch aufs Bevo und die Formalien vorne weg. Und da sagen wir auch oft gerne, ja, okay. Wenn wir sehen, deine Richtung geht wirklich in die Gemeinde, dann freuen wir uns sehr, wenn du auch mitarbeitest. Wir tun das nicht aus Pflicht oder Druck, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe und aus der Erkenntnis, dass das zu dem Grund gehört, dass wir Christen noch auf diesem Planeten sind. Ah, wir alle haben Pläne, Ideen, Ziele. Und das ist gut so. Aber wir müssen aufpassen, dass die nicht denen gegenüberlaufen, die Gott für uns hat. Im Gegenteil, sie sollten denen entsprechen. Und dann steht er bestimmt manchmal neben uns und lacht sich einen ins Fäustchen und denkt, Junge, das ist nicht, was ich für dich geplant habe. Ich habe eigentlich was ganz anderes. Und bevor wir nicht darüber anfangen nachzudenken, was denn sein Plan für unser Leben ist, werden wir hier auch nicht wirklich Erkenntnis bekommen. Bereite dich für die Ewigkeit vor, denn am Ende deines Lebens wirst du genauso wie ich vor Gott stehen und er wird beurteilen, wie gut du ihm und anderen gedient hast. In der Bibel steht, so wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Römer 14, Vers 12. Überlege, was das bedeutet. Eines Tages wird Gott vergleichen, wie viel Zeit und Energie wir in uns selbst und wie viel wir in den Dienst an anderen Menschen investiert haben. Und wisst ihr, an diesem Punkt, da klingen all unsere Entschuldigungen ziemlich hohl. Ich war zu beschäftigt, ich hatte meine eigenen Pläne, ich war damit beschäftigt zu arbeiten, Spaß zu haben oder mich auf den Ruhestand vorzubereiten. All diese Dinge werden keinerlei Bedeutung haben. Zu all diesen Entschuldigungen wird Gott sagen, tut mir leid, falsche Antwort. Ich erschuf, errettete, berief und beauftragte dich zu dienen. Welchen Teil dieser Berufung hast du nicht verstanden? Die Bibel warnt Menschen, die nicht an Gott glauben. Die anderen trifft sein vernichtendes Gericht, heißt es. Es sind die, die nur an sich selbst denken, sich den Ordnungen Gottes widersetzen und dem Unrecht folgen. Römer 2, Vers 8. Für Christen aber bedeutet das den Verlust ihres Lohnes in der Ewigkeit. Preis sei Gott, wir sind gerettet. Aber da wartet ein Lohn auf uns, für den wir genauso bestimmt sind wie für ein Leben in der Fülle auf dieser Erde. Wir sind nur dann wirklich lebendig, wenn wir anderen helfen. Jesus sagte, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Diese Aussage ist so wichtig, dass sie 5-mal in den Evangelien wiederholt wird. Wenn du nicht dienst, dann existierst du nur, denn dienen heißt leben. Gott möchte, dass du lieben lernst und anderen uneigennützig dienst. Wisst ihr, jeder von uns wird sein Leben für irgendetwas hingeben. Auch jeder, der Jesus nicht kennt. Was es ist die Frage. Ist es die Karriere? Ist es ein Sport, ein Hobby, Ruhm oder Reichtum? Nichts davon wird am Ende von Bedeutung sein. Der Dienst ist der Weg zu wahrer Bedeutung. Durch den Dienst entdecken wir den Sinn unseres Lebens. Darum steht in der Bibel, als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Es geht ja um den Leib hier. Wenn wir also gemeinsam in Gottes Familie dienen, gewinnt unser Leben Bedeutung für die Ewigkeit. Gott möchte dich gebrauchen, um etwas Besonderes in seiner Welt zu vollbringen. Er möchte durch dich wirken. Was zählt, ist nicht die Dauer deines Lebens, sondern das Resultat. Nicht wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung. Wir lesen heute Biografien von großen Männern Gottes, die manchmal ihre 40er oder 50er nicht erreicht haben, aber die mehr bewegt haben als Leute, die hier 80, 90 Jahre alt waren. Sie haben ihr Leben für Gott gelebt. Wenn du dich noch nicht irgendwo engagierst, welche Entschuldigung führst du bislang an? Abraham war alt, Jakob war unsicher, Lea war unattraktiv, Josef wurde misshandelt, Moses stotterte, Gideon war arm und feige, Samson war koabhängig, Rahab führte ein unmoralisches Leben, sie war Prostituierte, David hatte eine Affäre und alle möglichen Familienprobleme, Elia war selbstmordgefährdet, Jeremia war depressiv, Jona war unwillig, Naomi war nur eine Witwe. Johannes der Täufer war exzentrisch, um es milde auszudrücken. Petrus war impulsiv und hatte ein hitziges Gemüt. Martha hatte viele Sorgen. Die Frau aus Samarien hatte einige gescheiterte Ehen hinter sich. Zachäus war unbeliebt, Thomas hatte Zweifel und Paulus hatte eine angeschlagene Gesundheit. Und Timotheus war schüchtern. Das ist jetzt eine ziemliche Bandbreite von Schwächen. Aber Gott gebrauchte jeden Einzelnen für seinen Dienst. Er wird auch dich gebrauchen, wenn du aufhörst, Entschuldigungen vorzuschieben. Mich hat Corrie ten Boom sehr beeindruckt, die als 80-Jährige noch ihren nächsten 10-Jahres-Plan gemacht hat. Wisst ihr, das ist die Sicht weiterzustecken. Ich fasse zusammen. Echtes Wachstum benötigt immer Zeit. Geduld ist der Zwilling des Glaubens und nur mit beiden zusammen erreichen wir unser Ziel. Das vierte Lebensziel ist es, du bist geschaffen worden, um Gott zu dienen. Und dazu gehört, dass ich erkenne, dass ich von Gott einzigartig gemacht wurde. Jeder von uns wurde von ihm als Teil einer lokalen christlichen Gemeinde erschaffen. Hier sollte jeder Christ Teil des Ganzen sein, denn jeder, der sich nicht mit hineinnehmen lässt, der hinterlässt eine Lücke, die nur er selbst auszufüllen vermag. Darum sagen wir immer, prüfe gut, ob das deine Gemeinde ist. Weil vielleicht bist du für einen ganz anderen Bau geschaffen. Als lebendiger Stein passt du an eine Gemeinde richtig ideal rein. Und da solltest du dich dann auch voll mit einbringen. Wenn das hier ist, ist es gut. Wenn es woanders ist, ist es auch gut. Du musst deinen Platz nur finden und konsequent ihn auch ausfüllen. Alles wirklich Wichtige beginnt damit, dass ich Christus um Vergebung meiner Schuld bitte und ihn zum Herrn meines Lebens mache. Sozusagen zum Executive Director, zum ausführenden Direktor meines Lebens, der das bestimmt, was ich mit meinem Leben anfange. Ich lade euch jetzt alle ein, mit mir aufzustehen. Und auch die, die jetzt die CD oder den Podcast hören, steht doch einfach mal an eurem Platz auf. Ich möchte ein Gebet vorbeten, was jeder mitbeten kann, der das von Herzen möchte. Aber wenn du das betest, dann sprich es von ganzem Herzen mit. Sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, dir ähnlich zu werden. Und geistlich zu wachsen. Danke, dass du mich einzigartig geschaffen hast. Von heute an sollst du dein Werk in mir weiterführen. Dein Wille geschehe. In und durch mein Leben. Hilf mir, ein echter Diener Gottes zu werden. Und nicht länger nur für mich zu leben. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.